Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Der Bundesrat skizziert den Weg in die Energiezukunft der Schweiz ohne Atomstrom. Eine ökologische Steuerreform soll diesen Weg ebnen und attraktiv machen. Die Schweizer Wirtschaft tritt praktisch an Ort. Noch 0,2% Wachstum im dritten Quartal. Die Wohnungsmieten sollten spürbar fallen. Folge eines tieferen Referenzzinssatzes. Belgien bekommt wieder eine richtige Regierung, 1,5 Jahre nach der Wahl. Und im Tagesgespräch Alain Berset, Kandidat. Der 39-jährige Freiburger Ständerat steht auf dem Zweierticket der SP für die Bundesratswahl Mitte Monat. Und wer es aufs Ticket schafft, kommt zur Vorstellung ins Tagesgespräch. Heute eben Alain Berset. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Eva Gammerte.
Der Bundesrat hat seine Energiestrategie bis ins Jahr 2050 konkretisiert. Zu den geplanten Maßnahmen gehört die Effizienz von Gebäuden, Maschinen und Geräten, um möglichst viel Strom zu sparen. Weiter soll die Produktion von erneuerbaren Energien stark ausgebaut werden. Dazu braucht es leistungsfähigere Stromnetze. Um nach dem Wegfall von Atomstrom eine Lücke zu vermeiden, werden der Bau von Gaskraftwerken nötig sein, erklärte Umweltministerin Doris Leuthard. Der Bundesrat will aber, dass dabei der CO2-Ausstoß vollständig kompensiert wird. Er prüft weiter eine ökologische Steuerreform. Es gehe darum, den Energieverbrauch und die Umweltverschmutzung stärker mit Steuern zu belasten. Andererseits sollen Investitionen steuerlich entlastet werden. Bei der Suche nach Tiefenlagern für radioaktive Abfälle beginnt eine neue Etappe. Der Bundesrat hat die Aufträge dazu erteilt. 6 mögliche Standortgebiete in den Kantonen Aargau, Zürich, Schaffhausen und Nidwalden werden in den nächsten 4 Jahren vertieft untersucht. Es geht um sicherheitstechnische Fragen sowie mögliche Auswirkungen auf Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Dabei muss die NAGRA die 6 Standortgebiete auf 4 vermindern. 2 Standorte für schwach- und mittelradioaktive Abfälle und 2 für hochradioaktive Abfälle. Die definitive Standortwahl erfolgt in der 3. Etappe mit einer Rahmenbewilligung, die dem fakultativen Referendum untersteht. Die Schweizer Wirtschaft ist im 3. Quartal noch um 0,2% gewachsen. Das ist der tiefste Wert seit 2,5 Jahren. Damit geht das Wachstum weiter zurück, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO meldet. Der Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik beim SECO, Aimo Brunetti, erklärt.
Sowohl die Exporte haben gelitten, auch die Industrie hatte negative Wachstumsraten und auch bei den Ausrüstungsinvestitionen. Das sind alles Zeichen dafür eigentlich, dass wir diese Frankenstärke jetzt eigentlich sehen in den Zahlen.
Für ein leichtes Plus sorgten vor allem der Konsum und der Bau. In den letzten 12 Monaten betrug das Wirtschaftswachstum der Schweiz 1,3%. In der Schweiz dürfen Mieter auf eine Senkung der Mietzinse hoffen. Der Bund hat den dafür maßgeblichen Referenzzinssatz erwartungsgemäß etwas tiefer angesetzt. Er steht neu bei 2,5%. Das bedeutet, die Mieter müssen bis zu 3% weniger Mietzins bezahlen. Die Mietreduktion wird möglich, nachdem der Bundesrat im Oktober eine neue Berechnungsmethode eingeführt hatte. Der Mieterinnen- und Mieterverband fordert die Mieter auf, von sich aus aktiv zu werden und vom Vermieter eine Reduktion einzufordern. Ältere Menschen sollen künftig höhere Krankenkassenprämien zahlen als jüngere. Das schlagen 3 große Schweizer Krankenversicherer vor. Ihre Begründung: Ältere Menschen verursachen höhere Gesundheitskosten als jüngere Versicherte. Deshalb müsse die einheitliche Kopfprämie überdacht werden, sagen Helsana, Group Mutuel und Sanitas. Der Schweizerische Baumeisterverband will gegen die Gewerkschaft Unia Klage einreichen wegen Verletzung der Friedenspflicht. Der Baumeisterverband nennt die Protestaktionen vom letzten Freitag auf zahlreichen Baustellen. Damit habe die Unia rechtswidrig gehandelt. Die Baumeister würden ab sofort nicht mehr mit der Unia über einen neuen Gesamtarbeitsvertrag verhandeln. Der Lausanner Werbevermarkter Publigroup meldet den Abbau von 200 Stellen bis zum Jahr 2015. Die Hälfte des Abbaus geschieht im Ausland. Die Zahl der Angestellten werde nachher noch 1100 betragen. Weiter will Publigroup die meisten seiner Immobilien verkaufen. Das Werbeunternehmen verlagert sein Gewicht zunehmend von den Druckerzeugnissen zum Online-Geschäft. Der 39-jährige Pascal Corradi wird neuer Finanzchef der Schweizerischen Post. Dies teilt das Unternehmen mit. Er übernimmt das Amt von Markus Zehnhäusern, der aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist. Zurzeit ist Corradi Finanzchef der neuen Aargauer Bank, einer Tochter der Credit Suisse. Im Alter von 82 Jahren ist in Berlin die Schriftstellerin Christa Wolf gestorben. Ihre Werke wurden nach der Literaturkritik kontrovers diskutiert, besonders nach der deutschen Wiedervereinigung. Verteidiger der Schriftstellerin anerkannten hingegen die Bedeutung Christa Wolfs als wichtige Vertreterin der ostdeutschen Literatur. Zum ersten Mal seit mehr als einem halben Jahrhundert weilt ein hohes US-Regierungsmitglied in Burma. Außenministerin Hillary Clinton traf dort mit Präsident Thein Sein zusammen. Sie nannte die jüngsten Reformbemühungen der burmesischen Führung ermutigend, doch reichten sie noch nicht aus. Hillary Clinton will später in Rangoon die Oppositionspolitikerin Aung San Suu Kyi treffen.
12.37 Uhr. Gleich zwei Bundesrätinnen sind aufgetreten, haben die Energiestrategie 2050 der Regierung präsentiert. Wie machen wir das ohne Atomstrom? Und wie wäre diese Energiewende einzufädeln und zu finanzieren? Antworten von Doris Leuthard und Evelyn Wittmer-Schlumpf in den nächsten Minuten. Später erläutern wir, wie Mieterinnen und Mieter auch wirklich zu tieferen Mietzinsen kommen, warum es Belgien doch noch zu einer ordentlichen Regierung schafft, wie weit deutsche Ermittler bei der Aufklärung des Neonazi-Terrornetzes gekommen sind und wie der Kanton Aargau seine Einbürgerungswilligen einheitlich und fair testen will. Gast im Tagesgespräch ist SP-Bundesratskandidat Alain Berse aus dem Kanton Freiburg. Und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.683 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu 1.22,72 gehandelt, der Dollar zu 91,13. Zum Wetter. Letzte Nebelfelder über dem Mittelland lösen sich auf. Sonst ist es trotz einigen hohen Wolkenfeldern in der ganzen Schweiz ziemlich sonnig. Gegen Abend kommt in den Alpen Föhn auf. Die Temperaturen erreichen um 11 Grad, mit Föhn sind bis 14 Grad möglich. Am Freitag ist es in den Föhnregionen noch länger sonnig, sonst werden die Wolken aber immer dichter und am Jura sowie im Süden fällt Regen. Es bleibt mild bei rund 10 mit Föhn bis 14 Grad. Am Wochenende ist es wechselhaft und windig. Vor allem in der Nacht auf Samstag fällt im Norden Regen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 13 und 1800 Metern. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Raus aus der Atomkraft. Aber was will man dann? Der Bundesrat ist gefordert, muss Wege aufzeigen, wie das möglich ist. Genau dies hat die zuständige Ministerin Doris Leuthard gemacht. Sie hat informiert und Pascal Krauthammer hat zugehört.
Der Reaktorunfall im japanischen Fukushima hat die Energiepolitik der Schweiz verändert. Im Mai entschied der Bundesrat, die bestehenden Kernkraftwerke am Ende ihrer Betriebsdauer stillzulegen. Wie genau der Atomstrom von heute aber ersetzt werden soll, dazu gab es zwar Szenarien, darüber gab es aber keine Klarheit. Und auch heute, ein halbes Jahr später, bleibt vieles eher diffus. Zum Beispiel, was das Potenzial der Energieeffizienz angeht, der Frage also, wie stark der Stromverbrauch gesenkt werden kann durch Gebäudesanierungen oder neue Elektrogeräte. Dazu sagt der Direktor des Bundesamts für Energie, Walter Steinmann:
Wir sind hier effektiv noch am Rechnen, ob das alles stimmt.
Der rasche Umbau der schweizerischen Energieversorgung wird auch durch andere Unbekannte in Frage gestellt, zum Beispiel durch die Finanzkrise. Finanzministerin Evelyn Widmer-Schlumpf auf die Frage, ob die Finanzkrise den Ausstieg verzögern könnte.
Also man kann nichts ausschließen, aber wir haben ja uns jetzt entschieden, diesen Weg zu gehen. Wir werden den weitergehen.
Dafür ist man auch bereit, einige umstrittene Entscheide zu fällen, die Widerstand hervorrufen werden. Beispielsweise bereitet Energieministerin Doris Leuthard die Bevölkerung auf eine Lenkungsabgabe vor. Der Strom könnte damit doppelt so teuer werden.
Ich bin immer noch skeptisch gegen die Lenkungsabgabe. Aber wir müssen uns ja überlegen, wenn die Förderung nicht ausreicht, braucht es dann mehr oder zusätzlich. Und deshalb haben wir gesagt, in unserem Konzept subsidiär prüfen wir das auf 2020, wenn wir die Ziele bis dahin nicht erreichen würden.
Klarer wird inzwischen auch, dass mit weniger Atomstrom der Bau der umstrittenen CO2-intensiven Gaskombikraftwerke kaum mehr verhindert werden kann.
Unsere Einschätzung ist auch, dass wir in einer Transitionsphase Gaskombikraftwerke benötigen.
Die Umweltverbände sollten darum Großprojekte für alternative Energien nicht torpedieren, denn
je weniger wir realisieren können bei den Erneuerbaren, umso mehr droht Gas.
Der Umbau ist auch weiterhin das Ziel des Bundesrates. In etwa 25 Jahren soll das letzte AKW vom Netz. Mit erneuerbaren Energien, fossilen Kraftwerken, intelligenten Netzen und bester Forschung könne es klappen, ist der Bundesrat überzeugt.
Ein Bericht von Pascal Krauthammer. Gleichzeitig mit dieser neuen Energiestrategie ohne Atomkraft fasst der Bundesrat auch einen totalen Umbau des Steuersystems ins Auge. Denn klar ist, die neue Energiestrategie kostet Geld. Ökologische Steuerreform heißt das Zauberwort. Was sich dahinter verbirgt, sagt Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt.
Für die ökologische Steuerreform hat sich in den letzten Monaten Finanzministerin Evelyn Widmer-Schlumpf stark gemacht. Nun hat sie vom Gesamtbundesrat grünes Licht bekommen, das fast schon revolutionäre Projekt weiterverfolgen zu dürfen. Die Idee klingt simpel. Aktivitäten, die viel Energie verbrauchen oder die Umwelt belasten, sollen steuerlich stärker belastet werden, damit der Energieverbrauch oder die Umweltverschmutzung zurückgeht. Die zusätzlichen Steuererträge sollen aber nicht in die Bundeskasse fließen, sondern an die privaten Haushalte und die Wirtschaft zurückverteilt werden. Ein Nullsummenspiel soll es sein, betont Bundesrätin Widmer-Schlumpf.
Es wird mehr Belastungen auf einer Seite geben, aber es wird Reduktionen auf der anderen geben und insgesamt soll es neutral sein. Im Idealfall sollen an sich Steuern gesenkt werden können, die am stärksten negative Auswirkungen haben auf Arbeits-Investitionsproduktionsentscheide.
Welche Aktivitäten oder Energieträger konkret belastet würden, wie hoch die Belastungen wären, wer profitieren würde, alle diese Fragen sind heute noch völlig offen. Das Finanz- und das Umweltdepartement soll nun in einem ersten Schritt bis Mitte nächsten Jahres erst einmal Varianten ausarbeiten und Vorschläge für das weitere Vorgehen unterbreiten. Denn der Finanzministerin ist klar, der Umbau zu einem ökologischen Steuersystem würde viel Zeit in Anspruch nehmen.
Man kann das nicht einfach mit einem Knopfdruck dann machen, das würde das System nicht verkraften, also schrittweise Einführung.
Und entsprechend wären hohe Hürden zu nehmen, bis ein solches Riesenprojekt umgesetzt werden könnte. Stellt sich die Frage, ob das Vorhaben nicht einfach eine Nummer zu groß ist. Bundesrätin Widmer-Schlumpf plädiert für Visionen.
Natürlich ist es ein ganz großes Projekt. Es braucht auch sehr viel Wissen dann der Bevölkerung, worum es geht. Es braucht die Informationen. Aber ich denke, die Zeit ist reif, sich wirklich darüber Gedanken zu machen. Es geht um den Umbau eines Steuersystems, das heute an seine Grenzen stößt, mit allen Abzügen, mit der Komplexität, die es heute hat. Und ich denke, es wäre auch eine Vereinfachung damit verbunden.
Ob das allerdings bei Parlament und Volk verfängt, dahinter muss man ein großes Fragezeichen setzen.
Philipp Burkhardt. Die Energieministerin hat aufgezeigt, wie die Energiewende technisch machbar ist und die Finanzministerin hat skizziert, wie man diese Wende ansteuern könnte. Caroline Ahn ist unsere Energiespezialistin. Werfen wir erst einen Blick auf den technischen Teil der Energiezukunft. War da heute Überraschendes, Neues dabei oder höchst Umstrittenes?
Ja, also bis jetzt wurde ja vor allem darüber gesprochen, beispielsweise wie die erneuerbaren Energien gefördert werden könnten. Heute wurde der Finger aber auch auf die Kehrseite der Medaille gehalten. Was machen, wenn man mit Fördern nicht ans Ziel kommt? Und Bundespräsidentin Doris Leuthard sprach klar davon, dass eine Lenkungsabgabe auf Strom in rund 10 Jahren nötig werden könnte, wenn die Ziele nicht erreicht werden. Und in die gleiche Richtung geht auch die ökologische Steuerreform. Damit sollen zwar nicht mehr Steuern erhoben werden, aber eben anders, also quasi wer viel Energie verbraucht, zahlt auch mehr Steuern. Und eine Möglichkeit wäre beispielsweise eine Energiesteuer und damit käme heiße Eisen auf den Tisch, wie die Abgabe auf Treibstoffen, höhere CO2-Abgabe oder eben eine Abgabe auf Strom.
Sie deuten es an, der Weg zum Ziel wird schwierig. Der große Brocken heißt ökologische Steuerreform, verkürzt also Energiebesteuern statt Arbeit. Bis jetzt war das politisch ein No-Go. Hat sich das verändert?
Ja, ob sich etwas und was sich politisch verändert hat, werden sicher die vielen und hitzigen Diskussionen zeigen. Nur zur Erinnerung, bis jetzt wurden beispielsweise Abgaben auf Treibstoffen vehement und erfolgreich bekämpft. Aber mit einem Atomausstieg steigt der Druck für solche einschneidenden Maßnahmen wohl, denn die Energie, und das heißt eben nicht nur der Strom, muss irgendwoher kommen und auch finanziert werden. Die ökologische Steuerreform ist aber auch, wie gehört, ein Steckenpferd von Bundesrätin Wittmer-Schlumpf. Heute wurde erst bekräftigt, dass eine solche überhaupt geprüft wird. Klar ist noch sehr wenig, außer dass sich mit dieser Idee Wittmer-Schlumpf natürlich auch vor den anstehenden Bundesratswahlen einmal mehr als Umweltpolitikerin positioniert, was ihr linke Stimmen sichern könnte.
Wenn wir jetzt einen Strich ziehen, sind wir auf dem Weg in die Energiezukunft heute weitergekommen, einen großen Schritt oder wenigstens einen kleinen?
Ja, also die Euphorie, mit welcher der Bundesrat den Ausstieg propagiert hat, ist dem Rechnen gewichen und heute wurden noch sehr wenig konkrete Zahlen präsentiert, was auch zeigt, dass noch sehr viele Probleme anstehen. Bis jetzt sind immer noch einfach Lösungswege aufgezeigt, mehr aber nicht und vieles ist dabei immer noch sehr unklar.
Das waren Informationen von Caroline Arn. Viele Mieterinnen und Mieter dürfen auf tiefere Mieten hoffen, nachdem der Bundesrat den sogenannten Referenzzinssatz für Mieten gesenkt hat, von 2,75 auf 2,5%. Doch auf dem Weg zu billigeren Mieten gibt es einiges zu beachten. Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi.
Nicht jeder Mieter, nicht jede Mieterin hat automatisch Anspruch auf eine tiefere Miete. Als erstes gilt, nur wenn die jetzige Miete auf einem höheren Zinssatz als den heute publizierten 2,5% basiert, nur dann besteht ein Senkungsanspruch. Wenn die Miete auf einem Zins von 2,75% basiert, dann muss sie um 2,9% gesenkt werden. Bei einer Miete von 2.000 Franken sind das fast 60 Franken monatlich. Bei höheren Zinssätzen sinkt die Miete entsprechend noch stärker. Wie hoch der zugrunde liegende Zinssatz ist, das hängt davon ab, wann der Mietvertrag abgeschlossen wurde. Bis vor 3 Jahren galt als Messgröße jeweils der Hypozinssatz der entsprechenden Kantonalbank. Seither ist es eben der vom Bund festgelegte Referenzzinssatz. Als zweites ist zu beachten, die Senkung wird nicht automatisch fällig. Es gibt verschiedene Faktoren, die dem entgegenwirken. Zum Beispiel, wenn der Vermieter in die Wohnung investiert hat, dann kann er diese Kosten verrechnen. Auch kann er die Teuerung geltend machen. Diese ist freilich im Moment sehr gering. Anhand dieser Informationen können Mieterinnen und Mieter nun ausrechnen, ob sie eine tiefere Miete zugute haben. Wenn dies der Fall ist, dann wird drittens der Vermieter im Normalfall von sich aus den Mietzins senken. Doch kann der Mieter auch selber aktiv werden. Einen eingeschriebenen Brief an den Vermieter mit der Bitte um Mietzinssenkung auf den nächsten Kündigungstermin. Der Vermieter muss ein solches Begehren innerhalb eines Monats beantworten. Gibt's keine Einigung, dann kann schließlich viertens die kantonale Schlichtungsstelle angerufen werden. Während eines solchen Schlichtungsverfahrens besteht Kündigungsschutz.
– Es ist ein Weltrekord. Vor 535 Tagen hat Belgien gewählt. Erst gestern Nacht kamen die Regierungsverhandlungen zum Abschluss. Zuvor hielt Irak den Rekord, brauchte aber nicht einmal halb so lang für eine neue Regierung. Die Freude über den Durchbruch in Belgien dürfte aber von kurzer Dauer sein. Aus Brüssel, Urs Bruderer.
Es schwingt in Belgien immer noch stolz mit auf diesen Rekord.
De langste formatie uit de wereldgeschiedenis is bijna afgerond.
Die längsten Regierungsverhandlungen der Welt seien jetzt fast fertig, so die Moderatorin des flämischen Fernsehens. Sechs Parteien saßen zuletzt am Verhandlungstisch. Gestern haben sie die letzten Sätze ihres 185-Seiten-Abkommens geschrieben. Es bleiben noch technische Arbeiten und die Verteilung der Ministerposten. Noch viermal schlafen und wir haben eine Regierung, so die Schlagzeile heute Morgen im frankophonen Radio. Er habe nicht immer dran geglaubt, aber immer gehofft, sagt der Sozialist und wohl zukünftige Minister Bruno Tobak.
Als wir hier staan, ist ook omdat we ons allemaal bewust zijn van het feit dat we hier moeten staan met een akkoord. Als we er niet in lukken, dann gaan we dan de Belgische Belastingbetaler nog veel meer problemen creëren.
Man stehe jetzt mit einer Einigung da, weil alle sich der schieren Notwendigkeit bewusst geworden seien. Tatsächlich war es der Druck der Finanzmärkte, der die belgischen Politiker zur Vernunft brachte. Als Verhandlungsleiter Di Rupo letzte Woche wieder einmal ein Ende der Gespräche inszeniert hatte, schossen die geforderten Zinsen für belgische Staatsanleihen in die Höhe. Jetzt sind sie wieder gefallen, aber sie liegen immer noch bei 5%. Das ist sehr viel, zumal Belgien nach Griechenland, Portugal und Italien den vierthöchsten Schuldenberg Europas hat. Auf die neue Regierung wartet also harte Spar- und Reformarbeit. Mit Elio Di Rupo kommt in Belgien zum ersten Mal seit 37 Jahren wieder ein frankophoner und sozialdemokratischer Premierminister an die Macht. Kritik ist ihm sicher, zunächst in Flandern. Die konservative und separatistische Partei NVA hatte die Wahlen dort klar gewonnen, war aber in den Verhandlungen zu keinem Kompromiss fähig. Sie wird jetzt alles, was aus Brüssel kommt, als sozialistisch und antiflämisch angreifen. Und die Flamen stellen in Belgien die Mehrheit. Kritik erntet Di Rupo aber auch im eigenen Lager. Schon für morgen haben die Gewerkschaften wegen des vereinbarten Sparprogramms einen Generalstreik angesetzt. In Belgien lässt man sich nicht nur enorm viel Zeit mit der Regierungsbildung, man demonstriert auch gegen die neue Regierung, noch bevor sie im Amt ist. Trotzdem ist die Sozialministerin Laurette Onkelinx nach dem Verhandlungsdurchbruch zunächst einmal einfach nur froh. Man sei am Ende des Tunnels, sagt sie, und man stelle sich vor.
Quand j'ai commencé ces négociations il y a un an et demi, la dernière de mes filles avait 7 ans et maintenant elle a 9 ans. Vous imaginez?
Als die Regierungsverhandlungen begonnen hätten, sei ihre Tochter 7 Jahre alt gewesen. Jetzt sei sie 9 Jahre alt.
In Karlsruhe haben die deutschen Behörden erstmals über den Stand der Untersuchungen gegen die Neonazi-Gruppe orientiert, die innerhalb 10 Jahren insgesamt 10 Menschen umgebracht und eine große Zahl von Banküberfällen verübt hat. Viele Fragen bleiben offen. Jetzt bitten die Behörden die Bevölkerung um Mithilfe. Deutschland-Korrespondent Kasper Selk.
Völlig neue Dimensionen haben sich nicht aufgetan, vielleicht noch nicht im Vergleich zu dem, was man bisher schon wusste. Insbesondere scheint noch überhaupt nicht klar, wie groß das Netz der Unterstützer dieser Bande gewesen ist und wer die Unterstützer waren. Gegen 4 Personen hat man konkrete Hinweise, 3 von ihnen sitzen bereits in Haft, gegen einen Viertel wird noch ermittelt. Ein Dutzend weitere seien im Visier. Ob diejenigen, die in Haft sitzen, aussagen, wird aus taktischen Gründen nicht bekannt gegeben. Am ehesten wurde bei dieser Orientierung klar, wie groß die Aufgabe ist, vor der die Behörden hier stehen. Insgesamt 14 Staatsanwälte und 500 Polizeibeamte gehen den Spuren nach, denen, die überhaupt noch verfolgt werden können. Über eine Serie von Schwerverbrechen, die vor 13 Jahren begann und, was die Morde betrifft, vor 4 Jahren endete. Das sei sehr schwierig, sagen die Verantwortlichen. Hier sei man stark auch auf Hilfe von Zeugen angewiesen und bisher seien erst 200 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Deswegen startet die Bundesanwaltschaft heute eine groß angelegte Bitte an die Bevölkerung um Hinweise, anhand welcher man die Aufenthaltsorte, Kontakte, Tätigkeiten dieser Gruppe in den fraglichen Jahren genauer nachvollziehen will. Gleichzeitig werden Tausende von ungeklärten Fällen noch einmal aufgerollt, welche einen rechtsextremen Hintergrund hätten haben können. Fest steht für die Untersuchungsbehörden, dass die 10 Morde, von denen man bisher ausgeht, nicht nur mit Waffen begangen wurden, die bei den Mitgliedern der Bande gefunden wurden, sondern dass es auch eine große Anzahl weiterer Hinweise gebe, die klar belegten, dass die Morde effektiv von dieser Täterschaft begangen worden seien. Man habe Unterlagen, die zeigten, dass die Täter ihre Verbrechen immer sehr exakt geplant und durchgeführt hätten, getrieben von einem unglaublichen Hass gegen Fremde, von der Überzeugung, dass die kein Recht auf Leben hätten. Überhaupt scheint es, dass die Polizei in dem ausgebrannten Wohnmobil, in denen man 2 Täter erschossen auffand, und in der Wohnung, welche die 3. Täterin in Brand gesetzt hatte, um Spuren zu verwischen, dass man an beiden Orten trotz der Feuer sehr viele Beweisstücke hat sichern können. Es ist die Rede von 2.500 Objekten, die jetzt untersucht und ausgewertet werden. Was die Frage angeht, die hier am meisten interessiert, nämlich wie weit Mitglieder der NPD involviert waren, bleiben die Untersuchungsorgane noch zurückhaltend. Von der Antwort auf diese Frage hängt nämlich ab, ob und wie schnell das Verbotsverfahren gegen diese Partei jetzt wieder aufgenommen wird.
Wer das Schweizer Bürgerrecht will, muss verschiedene Tests bestehen. Die Behörden wollen wissen, ob die Einbürgerungswilligen eine Landessprache verstehen und wie gut sie die Schweiz kennen. Diese Tests sind Aufgabe der einzelnen Gemeinden, doch das führt zu großen Unterschieden. Es gibt ganz einfache Tests, aber auch sehr komplizierte. Der Kanton Aargau bietet seinen Gemeinden nun einheitliche Computertests an. Sie sollen für faire Bedingungen sorgen. Alex Moser.
Am Anfang stand eine umstrittene Einbürgerung. Die Aargauer Gemeinde Erlinsbach hatte vor 2 Jahren einer Pakistanerin das Schweizer Bürgerrecht verweigert. Es hieß, die Frau spreche zu wenig gut Deutsch. Sie brachte den Fall vor das Verwaltungsgericht und erhielt Recht. Bei den Deutschtests der Gemeinden gebe es Mängel, erklärt der Aargauer Justizdirektor Urs Hoffmann.
Teilweise sind die Anforderungen höher, teilweise tiefer. Und dieser Umstand wurde vom Verwaltungsgericht gerügt. Eine minimale Einheitlichkeit soll im Kanton gewährleistet sein, auch wenn letztlich immer noch die Gemeinden entscheiden werden.
Der Kanton Aargau entwickelte daraufhin, wie andere Kantone übrigens auch, einen einheitlichen Einbürgerungstest. Dies hätten die Gemeinden ausdrücklich gewünscht, erklärt Daniel Kolb, der beim Kanton für das Projekt zuständig ist.
Wir haben gesehen, dass die Gemeinden zurzeit anstehen, weil sie verunsichert sind. Sie haben Mühe, diese Vorgaben einzuhalten, weil es für sie schwierig ist, die Sprachprüfung nach fachlichen Gesichtspunkten durchzuführen. Und das wäre eben genau eine Vorgabe, die jetzt von den Gerichten verlangt wird.
Eine Möglichkeit wäre es, dass die Gemeinden eine Fachperson beiziehen, die das Deutsch der Ausländer testet. Nun macht dies ein Computerprogramm. Dieses spielt dann einen Dialog ab und stellt nachher eine Verständnisfrage. Dabei geht es vor allem um Alltagssituationen, wie dieses Beispiel zeigt.
Frau Ürün, haben Sie die Hausordnung unten beim Eingang gesehen?
Ja, gesehen habe ich die, aber noch nicht gelesen.
Vor Ihrer Tür steht ein Velo. Das ist verboten. Auch das Abstellen von Abfallsäcken im Treppenhaus ist untersagt.
Ich wollte den Sack sowieso gerade hinunterbringen.
Ja, das stinkt sonst. Hinter dem Haus hat es einen Container. Sie müssen den Abfallsack in diesem Container entsorgen.
So könnte hier die Frage sein, wo steht der Container? Es stehen dann 4 Antworten zur Auswahl. Man will so herausfinden, ob die Ausländer wirklich den ganzen Zusammenhang verstanden haben, sagt Projektleiter Daniel Kolb.
Wenn er oder sie im Alltag allenfalls mit den Kindern nur zugange kommt, also die Kinder machen zum Teil Dolmetscherdienste, und da ist man halt jetzt neu der Meinung, es sollte eigentlich jede Person selbstständig ohne Unterstützungsmöglichkeit Alltagssituationen bewältigen können.
Zusätzlich gibt es einen Staatskundetest. Bei diesem muss man beispielsweise wissen, dass 1% der Reichsten in der Schweiz 60% des Gesamtvermögens besitzen. Es gibt aber auch Fragen zu Sachen, die den meisten bekannt sind. Vorbereiten können sich Einbürgerungswillige neu von zu Hause aus im Internet. Auch dazu hat das Aargauer Verwaltungsgericht den Anstoß gegeben. Die Pakistanerin, die beim Einbürgerungstest durchgefallen war, wusste gar nicht, worauf sie sich vorbereiten sollte. In Zukunft sollte sie die Frage, aus wie vielen politischen Gemeinden die Schweiz besteht, nicht mehr völlig überraschen. Es sind übrigens etwa 2700.
Alex Moser. Man kann übrigens den Test selber ausprobieren auf www.aargauer.ch. einbürgerungstest-aargau.ch. Gleich eins, wer offizieller Bundesratskandidat seiner Partei wird, kommt aufs Ticket. Wer aufs Ticket kommt, kommt ins Tagesgespräch. Heute der Freiburger SP-Mann Alain Berset. Tagesgespräch im ersten und vierten, nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Eva Gammeter.
Der Bundesrat konkretisiert seine Strategie für eine Energiezukunft der Schweiz ohne Atomstrom. Er setzt auf die effizientere Nutzung der Energie und den Ausbau erneuerbarer Energien. Geprüft wird auch eine ökologische Steuerreform. Die Wohnungsmieten sollen spürbar fallen. Der Bund hat den dafür maßgeblichen Referenzzinssatz auf 2,5% gesenkt. Das bedeutet, die Mieter sollten bis zu 3% weniger Mietzins bezahlen müssen. Die deutsche Schriftstellerin Christa Wolf ist im Alter von 82 Jahren in Berlin gestorben. Die DDR-Autorin galt als eine der wichtigsten deutschen Schriftstellerinnen der Nachkriegszeit. Vielen Lesern in Ost und West war Christa Wolf eine moralische Instanz des anderen Deutschlands.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.